Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 4. Januar, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem verschneiten kleinrussischen Dorf, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Samstagmittag, Frau Kneißl.
Den darf ich Ihnen auch wünschen, lieber Flavio von Witzleben. Freue mich, dass wir einander widersprechen dürfen nach einer Woche Unterbrechung. Sie haben mir gefehlt.
Ja, ich habe gefehlt aus einem durchaus nicht trivialen Grunde. Ich bin Vater geworden, das ausgerechnet an einem Freitag. Ich hatte noch im Vorhinein gesagt, ich hoffe nicht, dass er an einem Freitag oder Samstag kommt, weil dann wird es schwer mit Podcast-Aufzeichnung. Dann war es aber so, und die erste Folge nach 150 Sendungen, die wir wirklich immer durchgezogen haben, musste dann einmal entfallen. Das möchte ich an der Stelle entschuldigen, aber ich hoffe, unsere Zuhörer haben Verständnis dafür. Jetzt sind wir wieder auf Sendung, und ja, Frau Kneißl, heute ist es wirklich gut, dass wir diese Sendung an einem Samstag aufzeichnen, denn wir zeichnen hier an einem Morgen auf, an dem die Nachrichten reinkamen, dass die USA Venezuela überfallen haben. Maduro wurde entführt. Das wird heute natürlich das Thema sein. Wir werden aber auch, wie immer, über die Lage in der Ukraine sprechen, über einen hinterhältigen Angriff in der Region Kherson zu Neujahr, und auch in Nahost sind wieder einige Dinge geschehen, die uns beschäftigen werden. Aber zunächst, Frau Kneißl, bevor wir uns mit all diesen ja wirklich dystopischen Neujahrsentwicklungen beschäftigen, wie geht es Ihnen? Wie sind Sie in das neue Jahr gekommen? Wie geht's den Vierbeinern, und was machen die frostigen Temperaturen im kalten Russland?
Ja, glücklicherweise haben wir einen richtigen Winter. Die Schneeflocken tanzen regelrecht, nachts wie tags. Es ist wunderschön zum Anschauen. Glücklicherweise dieser Tage kein eisiger Nordwind. Es hat zwischen minus 15, minus 20 Grad, aber wir sind wirklich im Luxuszustand leistbarer und guter Heizung. Also man muss nicht abstellen, niederstellen, um die Stromkosten oder Gaskosten zu sparen, sondern ich kann hier dieses kleine Holzhaus gut heizen. Ich habe einen Kamin, und da lege ich dann am Abend noch Holz rein, weil das ist weniger wegen der Heizleistung, sondern es ist dann viel mehr Atmosphäre. Und der Jahreswechsel war beschaulich. Ich bin nirgendwo hingegangen, habe hier mit den Tieren den Jahreswechsel wirklich sehr, sehr beschaulich erlebt. Wir waren nur im Garten spazieren. Es ist hier auch glücklicherweise in diesem kleinen Dorf sind nicht viel Feuerwerkraketen gestartet worden. Ich persönlich bin kein großer Freund von Feuerwerk. Mich erinnert es zu sehr an Bomben im Libanon, die ich noch im Ohr habe. Also da bin ich vielleicht etwas anders als andere, die sich gern dieses Spektakel anschauen. Aber wir haben hier im Land kein Riesenspektakel. In Moskau ist das anders. Und ich habe die ersten Tage jetzt begonnen mit einigen Interviews auch. Also ich hatte gestern auf RT, dem französischsprachigen und auch dem englischsprachigen Sender, einige Interviews rund um diese Attacken, die Sie gerade beschrieben haben, Kherson, und wie es weitergeht in den Ukraine-Verhandlungen. Also ich habe teilweise gearbeitet, obwohl wir jetzt eigentlich Uniferien haben bis 10. Januar. Aber ich bin andererseits auch immer verfügbar, wenn Nachfrage ist für Kommentare oder Texte.
Ja, das bewundere ich sehr. Ich verfolge das auch stets, wobei man natürlich nicht in den westlichen Nachrichten Ihre Kommentare und Einschätzungen zu hören bekommt, sondern eben eher in den russischsprachigen Kanälen oder eben hier bei uns in diesem Podcast jeden Sonntagmorgen. Und ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns jetzt auch mit den Breaking News gleich einsteigen. Denn nachdem jetzt am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr Ortszeit in der Hauptstadt Caracas mindestens 7 Explosionen und tieffliegende Flugzeuge zu hören waren, hat die venezolanische Regierung die Vereinigten Staaten beschuldigt, zivile und militärische Einrichtungen in mehreren Bundesstaaten angegriffen zu haben. Nach den Explosionen hat Venezuela den USA einen schweren militärischen Angriff vorgeworfen. Laut einer ersten Mitteilung der Regierung vom Samstag hat der venezolanische Staatschef Nicolas Maduro den Ausnahmezustand ausgerufen und die Mobilisierung der Bevölkerung angeordnet. US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich angekündigt, dass Maduros Tage gezählt seien. In der Erklärung rief die venezolanische Regierung ihre Anhänger dazu auf, auf die Straßen zu gehen. Volk auf die Straße, hieß es darin. Die Regierung rief alle gesellschaftlichen und politischen Kräfte des Landes dazu auf, ihre Mobilisierungspläne zu aktivieren und diesen imperialistischen Angriff zurückzuweisen. Weiter heißt es in der Erklärung, Nicolas Maduro habe die Umsetzung aller nationalen Verteidigungspläne angeordnet und einen Zustand äußerer Unruhen ausgerufen. Und die US-Regierung hat jetzt laut Angaben von Präsident Donald Trump den venezolanischen Präsidenten Maduro festgenommen und aus dem Land geflogen. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, die Vereinigten Staaten von Amerika haben erfolgreich einen groß angelegten Angriff gegen Venezuela und dessen Staatschef Präsident Nicolas Maduro durchgeführt, der zusammen mit seiner Frau festgenommen und aus dem Land geflogen wurde. Frau Kneißl, was sind Ihre ersten Einschätzungen zu dieser brisanten Lage in Venezuela?
Darf ich vielleicht etwas formalistisch als Juristin meine allererste Frage stellen, der Gedanke, der mir kommt, ist, für eine solche Militäroperation, nämlich die Bombardierung der Hauptstadt, Angriffe auf Militärbasen, inklusive auf Isla Margarita, Angriffe auf Energieinfrastruktur, das sind militärische Aktionen, für die jeglicher US-Präsident die Genehmigung des US-Kongresses zuvor einholen muss. Der US-Präsident kann laut US-Verfassung nicht einen Krieg in dieser Form eröffnen. Er kann Antiterrormaßnahmen ergreifen. Er kann, ist natürlich immer eine Frage der Verpackung sozusagen, der PR-Verpackung, die dann gemacht wird. Das haben wir auch gesehen im Juni letzten Jahres bei den US-Attacken auf Nuklearanlagen im Iran. Das wurde sozusagen als Antiterroroperation qualifiziert. Aber ich würde sagen, in dem Fall Venezuela, 2 Uhr morgens, die Bevölkerung von Caracas wird aus dem Schlaf bombardiert. Die Angriffe gingen in Wohnviertel plus Militäranlagen. Und nun eben die jüngste Meldung, die Sie zitierten, Donald Trump hat das eben auf seinen Social Media Network bekannt gegeben. Er hat den venezolanischen Präsidenten und seine Frau entführen lassen, ja. Also außer Landes bringen. Ich würde sagen, es ist ganz einfach Kidnapping. Das haben so verschiedene Wikingerstämme gemacht vor 1000 Jahren, dass man eben dann einen anderen Häuptling, den man nicht haben will, entführen lässt oder die Kinder als Faustpfand nimmt oder was auch immer. Also das ist ein sehr archaisches Vorgehen. Und mein erster Gedanke, wie gesagt, ist, das alles kann er nicht machen, ohne die Genehmigung des US-Kongresses einzuholen. Also das ist mein allererster Gedanke. Ich bitte um Verzeihung, wenn das jetzt hier vielleicht etwas formal juristisch ist. Die nächsten Gedanken, die mir kommen, sind folgende. Gut, die USA haben jetzt hier eine Art Shock-and-O-Operation gemacht. Shock-and-O, also Terror und Angst verbreiten. Die Bevölkerung ist in Panik. Zu Anfang hieß es noch, die Befehlsketten würden funktionieren. Der Verteidigungsminister wäre am Leben, Maduro sei in Sicherheit. Und es würden nun alle Mechanismen operativ werden, die man im Rahmen von Zivilschutzmaßnahmen eigentlich bereits in Übungen vorbereitet hat. Weil das Ganze kam ja jetzt nicht völlig aus dem Blauen. Derartige Operationen waren ja in Vorbereitungen eigentlich seit dem Jahr 2018. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass man Frau Machado, die Friedensnobelpreisträgerin des Jahres 2025, als Übergangspräsidentin einsetzt. die ja bei ihrer Rede als in Oslo, als sie diesen Preis erhielt, auch angekündigt hatte, ihre erste Maßnahme, wäre sie an der Macht, wäre den gesamten Rohstoff, also dem staatlichen Eigentum stehenden Rohstoff Vorräte Venezuelas zu privatisieren. Das war ihre Rede bei der Überreichung des Friedensnobelpreises. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ja. Und das war erst vor einigen Monaten. Das heißt, es gab offenbar eine Art Drehbuch im Hintergrund. Man hat jetzt eben einen Regime-Change eigentlich an diesem Samstagmorgen bereits vollzogen. Was wird als nächstes passieren? Es werden, ich glaube, weitere Millionen von Venezolanern sich vielleicht in die Emigration begeben. Zur Erinnerung, im Jahr 2018 flohen ca. 3 Millionen Venezolaner nach Kolumbien. Es gibt eine gewisse Befürchtung, dass auch ein Regime-Change beispielsweise in Kolumbien erfolgen könnte. Donald Trump hat mehrfach in seinen, wie wir kennen, doch manchmal sehr willkürlichen Stellungnahmen auf Truth Social bekannt gegeben, der kolumbianische Präsident wäre der Nächste. Bislang gab es aus Bogota keine klare Stellungnahme, in der man sich hinter Caracas gestellt hat. Vielleicht wartet man hier einfach ab. Vielleicht ist man sich bewusst, dass hier vieles noch passieren könnte. Das sind die ersten Gedanken. Es kann aber natürlich auch sein, wir spekulieren hier, wir sind nicht in Venezuela, wir kennen nicht die Stimmung im Lande. Aber es ist auch nicht auszuschließen, dass es zu einem Aufstand kommt gegen derartige Bemühungen eines Regime-Changes. Weil ich tue mir hier jetzt schwer zu sagen, dieses oder jenes wird so sein. Aber die dritte Option, die mir vielleicht als die wahrscheinlichste derzeit erscheint, ist ein völliges Patt. Chaos, Panik unter der Bevölkerung ist bereits da und dass Donald Trump einfach auch innenpolitisch nun gehörige Probleme bekommt, weil wäre ich ein US-amerikanischer Abgeordneter, egal ob es Republikaner oder Demokrat, dann würde ich aus den vorhin genannten Gründen mal jetzt aufs Pult hauen und sagen, und wo sind wir? Sie haben uns nicht gefragt, Herr Präsident.
Ja, es scheint wohl sich das auch einmal mehr zu bestätigen, was Sie immer wieder hier betonen. Rechtsstaatliche Prinzipien spielen auf der geopolitischen Bühne keine Rolle mehr, Frau Kneißl. Und die Frage, die sich jetzt natürlich auch stellt, wenn wir das Ganze mal etwas aus der Vogelperspektive betrachten, wir haben im Vorhinein des Podcasts schon drüber gesprochen, was das nun auch für die weiteren Entwicklung der Beziehung zwischen Russland und den USA, den Friedensverhandlungen in der Ukraine bedeuten würde. Venezuela ist der engste Verbündete Russlands in Lateinamerika. Also vielleicht auch da, es ist noch früh am Morgen sozusagen. Wir können hier noch kein klares Lagebild jetzt auch darstellen in diesem Podcast. Aber dennoch würde mich von Ihnen, Frau Kneißl, eine erste Einschätzung hinsichtlich dieser angespannten Situation jetzt. Was glauben Sie, so wenn ich das richtig verfolgt habe, gibt es noch kein offizielles Statement von der Administration in Moskau, von Putin. Aber dennoch, wie schätzen Sie das ein? Wie wird sich das entwickeln? Wie wird Russland reagieren und was könnte das auch für den Friedensprozess in der Ukraine bedeuten?
Ja, es gibt seit Mai 2025 eine umfassende strategische Partnerschaft, die sowohl militärische Zusammenarbeit zum Inhalt hat, als auch Zusammenarbeit im Bereich Energie. Und vergessen wir eines nicht, Venezuela, wir haben das mehrfach schon in unseren Gesprächen betont, ist das Land mit der größten Reservenlage, wenn es um unkonventionale Ölreserven geht. Also das sind all jene Ölsande und Sedimentseinlagerungen von Kohlenwasserstoffen, die durch Fracking gewonnen werden. Wer verfügt über die bestfunktionierende, erfolgreiche Fracking-Industrie? Das sind die USA und Kanada. Und Chevron, ein wichtiger US-Energiekonzern, hat schon seit langem ein neues Auge auf Venezuela geworfen. Es gab viele Besuche von Chevron-Managern. Übrigens vor allem auch im Jahr 2022 erinnere ich mich, als man probierte, auch auf europäischer Seite über Chevron in Venezuela anzuklopfen, um russisches Öl auf dem Weltmarkt zu ersetzen. Also Russland hat mit Venezuela ein umfassendes Abkommen. Es sind im Lande auch stationiert russische Luftabwehr. Ich habe heute Morgen auf RT sehr, sehr professionelle Live-Berichterstattung gesehen mit RT-Korrespondenten aus Caracas, aus Mexiko, aus Kolumbien, die über Augen und Ohrenzeugenberichte sozusagen versucht haben, hier dieses Puzzle zu klarzustellen. Wurde beispielsweise die russische Luftabwehr eingesetzt? Kamen auch, sagen wir mal, russische Militärberater zu Schaden? Das alles sind ja Fragen, die sich hier auch stellen und die gewaltige politische Konsequenzen haben könnten. Ja. Also hier haben die Korrespondenten versucht, diese Puzzleteile zusammenzutragen. Aber wie Sie richtig sagen, wir sind hier mitten im Geschehen. Und es kann am Sonntag oder Montag sich vieles wieder in eine andere Richtung gedreht haben. Aber für Moskau stellt sich zweifellos die sehr knifflige Frage, wie jetzt umgehen mit dieser Situation. An sich hat die russische Regierung, vor allem in Person von Sergej Lavrov. Erst vor einigen Tagen hat Lavrov hierzu eine lange Pressekonferenz gemacht und Russland hat eben in der Person von Lavrov, dem Außenminister, klargestellt, dass man diese US-Angriffe auf die Schiffe heftig verurteile. Also in den letzten Monaten wurden ja rund 100 Menschen getötet, die verdächtigt wurden, Narkokuriere zu sein. Vielleicht hier auch eine Anmerkung, die ein Korrespondent aus Caracas heute Morgen nochmals übermittelte. Nur 5% des gesamten weltweiten Kokainhandels stammen aus Venezuela. Also das alles ist kann wirklich nur ein Vorwand sein, wenn man eben von US-amerikanischer Sicht hier immer wieder vom Narkostaat Venezuela spricht. Die Drogenkartelle agieren weltweit nicht unbedingt jetzt nur in Caracas, wo es zweifellos Drogenhandel gibt, der sich über Florida und Kalifornien in die USA streckt, aber es sind 5% des weltweiten Kokainhandels, die aus Caracas, aus Venezuela stammen. Und ja, die wirkliche Knackfrage stellt sich für die russische Regierung, wie wird man jetzt weiter damit umgehen? Ich weiß nicht, was man mit dem noch Präsidenten Maduro machen wird, wo man ihn hinbringen wird. Es gab auch vor einigen Wochen ein Angebot des Präsidenten von Belarus, Lukaschenko, ihm ein Exil in Belarus zu gewähren. Ich habe das in unserem Podcast erwähnt und meinte damals, das ist für mich eine interessante Aussage. Ist da irgendetwas im Busch, ja, was uns nicht bekannt ist? Gab es hier Vorbereitungen? Sind hier Leute in etwas eingeweiht, was sich hinter Kulissen abspielt, die wir nicht kennen? Aber das, was hier seit 2 Uhr morgens abläuft, ist Rechtsbruch. Ja, es ist ein Tabubruch. Und Venezuela ist für uns beide geografisch weit weg. Uns ist das Schlachtfeld Ukraine und sind die Terroranschläge in Russland näher oder die Terroranschläge auf deutschem Boden. Aber es ist von geopolitischer Brisanz, weil Venezuela eben dieses Militärabkommen mit Russland hat. Ob hier auch eine Beistandsklausel involviert ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Venezuela hat seit über 25 Jahren eine intensive militärische und sonstige Partnerschaft mit dem Iran. Also das sind Dinge jetzt in Bewegung geraten mit dieser Bombardierung, die einen Abgrund aufmachen.
Die einen Abgrund aufmachen und die zu noch massiveren geopolitischen Spannungen führen können, gerade wenn sie, wie Sie jetzt angedeutet haben, auch die Verflechtungen näher betrachten, die auch zwischen den Staaten wie Russland, Iran, Venezuela, China dahinter stehen. Wir werden das weiterhin beobachten. Frau Kneißl, auch gerade eben die Frage, wie geht es jetzt weiter mit Maduro? Wird jetzt Frau Mercado als Übergangspräsidentin dort womöglich positioniert? Davon ist auszugehen. Es war sicherlich kein Zufall, dass sie noch im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis bekommen hat. Wir hatten damals schon darüber spekuliert, ob es womöglich sich in diese Richtung entwickeln kann. Aber wir sind beide nicht davon ausgegangen, dass die USA tatsächlich Venezuela militärisch überfallen würden. Deswegen hat mich und Sie vor allem diese Nachricht doch sehr überrascht am heutigen Samstag. Morgen. Ja, und jetzt, Frau Kneißl, blicken wir auch mal auf das weitere geopolitische Geschehen bzw. weitere Angriffe, die stattgefunden haben. In der Neujahrsnacht kam nämlich bei einem Drohnenangriff auf ein Café und ein Hotel im Gebiet Kherson mehr als 20 Menschen ums Leben, über 50 wurden verletzt. Laut dem regionalen Gouverneur der Region setzten ukrainische Streitkräfte mindestens 3 Drohnen ein. Eine davon mit Brandladung. Viele Opfer verbrannten bei lebendigem Leibe, darunter auch ein Kind. Das Feuer konnte erst am Morgen gelöscht werden. Russische Politiker und Offizielle verurteilten den Angriff scharf und sprachen von einem gezielten Angriff auf Zivilisten. Der Vorfall löste landesweite Trauer und heftige politische Reaktionen in Russland aus. Darüber hinaus haben die russischen Luftabwehrkräfte den Angriff ukrainischer Drohnen auch in der Region Moskau abgewehrt. Innerhalb einer Stunde schossen dort russische Truppen über 18 Drohnen über der Region ab. Die dortigen Flughäfen führten aus Sicherheitsgründen vorübergehende Beschränkungen für die An- und Abflüge von Flugzeugen ein. Und ja, vor dem Hintergrund der Erfolge der russischen Streitkräfte und des gescheiterten Versuchs, auch die Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin anzugreifen, hat Kiew in seiner Ohnmacht wohl beschlossen, sich an der Bevölkerung zu rächen. So erklärte das zumindest das russische Außenministerium in Reaktion auf den Terroranschlag im Gebiet Kherson. In der veröffentlichten Erklärung heißt es, vor dem Hintergrund der Erfolg der russischen Streitkräfte und der Niederlagen der ukrainischen Streitkräfte an der Front sowie dem gescheiterten Versuch der ukrainischen Terroristen in der Nacht zum 29. Dezember noch im vergangenen Jahr die staatliche Residenz des Präsidenten der Russischen Föderation im Gebiet Nowgorod anzugreifen, hat der Kiewer Usurpator in seiner ohnmächtigen Wut beschlossen, sich an wehrlosen Zivilisten zu rächen. Ja, Frau Kneißl, wie bewerten Sie diese Entwicklung, diesen verheerenden Angriff und was sind vielleicht auch Ihre Gedanken zu diesem geplanten Angriff auch auf Putins Residenz?
Ja, also der Angriff auf diese Neujahrsfeier mit den vielen Verletzten und Toten. Plus muss man sich auch noch vorstellen, als dieses Gebäude bereits in Feuer und Brand stand, wollten die Menschen des Ortes den Opfern zu Hilfe kommen und Aufklärungsdrohnen, die dieses Gebäude umflogen, hinderten die Menschen an ihren Hilfsversuchen, also die einfach spontan menschlich helfen wollten. Das ist vielleicht noch ein weiterer makaberer Punkt dieser Drohnenkriegsführung. Auf europäischer Seite gab es wie so oft bedauerlicherweise überhaupt keine Stellungnahme. Also nicht einen Nebensatz, in dem das Bedauern zum Ausdruck gebracht wurde, nicht einen Satz zur Verurteilung. Das russische Außenministerium hatte dann aktiv an die UNO appelliert, doch bitte hier in irgendeiner Weise Stellung zu beziehen. Gestern hat auch der UNO-Generalsekretär, gestern hat dann auch letztendlich der Hochkommissar für Menschenrechte gesagt, das Ganze müsse untersucht werden. Und von Kiewer Seite, beziehungsweise eben auch dann dieses Kiewer Interpretation, die wird dann vom Rest der Welt übernommen, da hieß es, das seien Militärs gewesen, die hier feiern würden. Die russischen Behörden wiederum widerlegen das, widersprechen dem mit den Biografien, mit dem Material, das über die Opfer bekannt ist und dass eben dort auch Kinder waren. Also das ist nicht zum ersten Mal, dass auf europäischer Seite man sich hier ausschweigt. Erinnern wir uns an den Terroranschlag vom März 2024 auf das Konzerthaus Krokus in Moskau. Es gab damals nicht eine einzige Stellungnahme einer EU-Regierung, in der Bedauern oder Empathie oder sonst irgendetwas zum Ausdruck gebracht wurde. Null, ja. Und zeitgleich hat aber am 1. Januar die russische Regierung der schweizerischen Regierung ihr Mitleid und offiziell ihre Kondolenzen übermittelt aufgrund des Feuers in Granz Montana bei einer Neujahrsfeier. Also ich erwähne das deswegen, weil für mich ist das einfach hier ein düsteres Beispiel, wie es um den Kompass in der westlichen Welt bestellt ist. Ja, also die russischen Behörden finden Zeit und Aufmerksamkeit, Kondolenzschreiben an Bern zu übermitteln. Aber keine einzige Regierung in Europa findet es der Mühe wert, auch nur einen Tweet abzusetzen und zu sagen, wir bedauern den Verlust an Menschenleben bei dieser Neujahrsfeier im Oblast Cherson. Nichts, ja. Also so ist es bestellt, um das, was man menschlichen Kompass nennen könnte. Die UNO, wie gesagt, hat jetzt zu einer Untersuchung aufgerufen. Was den anderen Sachverhalt anbelangt, dass ein Angriff von rund 92 Drohnen erfolgt ist auf den Oblast Nowgorod. Das ist eine Region zwischen St. Petersburg und Moskau. Und dort befindet sich eine der Residenzen des Präsidenten. Hier sagte der Westen, ja, da sollen die Russen doch mal Beweise vorlegen. Diese Beweise wurden mittlerweile vom russischen Verteidigungsministerium vorgelegt. Man hat einige der abgeschossenen Drohnen mit ihren Flugdaten vorgelegt und offenbar aufgrund dieser gespeicherten Daten kann der Flugplan, die Flugroute sozusagen dieser Drohnen festgehalten werden. Es gibt hier unterschiedliche Aussagen von wegen, es würde sich um kanadische, britisches Material handeln, die mit Hilfe von NATO Intelligence sozusagen geleitet wurden. Diese Drohnen sollen auch, das ist, wie gesagt, das ist jetzt mehr, was ich hier zusätzlich noch gehört, gesehen habe, nicht nur aus der Ukraine abgeschossen worden sein, sondern vielleicht auch aus baltischen Staaten. Weil würde Sinn machen, weil sie geografisch näher sind zu dieser nördlichen Region in Russland. So viel zu diesem Vorfall in der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember plus eben dann die Mitternachtsattacke vom 31.12. auf dieses Lokal im Küstenort Holly. Und wie Sie vorhin auch richtig in Erinnerung gerufen haben, die wirklich täglichen, nächtlichen Angriffe auf den Großraum Moskau. Es geht fast schon in Randnotizen unter, wenn PKWs von Familien, die sich irgendwo im Oblast Woronesch, im Belgorod auf der Straße befinden, wenn diese von Drohnen angegriffen werden, Kinder zu Tode kommen, der Rest der Familie schwer verletzt im PKW liegt. Also das sind die täglichen und nächtlichen Drohnenangriffe, die meines Erachtens nicht die Ukraine im Alleingang machen kann, sondern wahrscheinlich im Verbund mit Intelligence Gathering, also nachrichtendienstlicher Mitarbeit von NATO-Staaten.
Hm. Ja, Frau Kneißl, das sind wirklich dystopische Entwicklungen und auch wir werden hier in unserem Podcast weiterhin verfolgen, wie sich das entwickelt und schauen jetzt erstmal noch darauf, wie auch die USA sich nicht nur in Venezuela und in der Ukraine einmischen, sondern auch hier in Deutschland in das innenpolitische Geschehen. Denn die USA haben Sanktionen gegen Europäer verhangen, zuletzt gegen Beraterinnen, auch der deutschen NGO HateAid, den früheren EU-Kommissar Thierry Breton, sowie auch gegen mehrere Richter und Staatsanwälte des internationalen Strafgerichtshof. Die US-Sanktionen gegen die deutsche Organisation HateAid sind auch anscheinend Teil größerer Überlegungen über Maßnahmen gegen Europäer, denen die Trump-Regierung eine Verantwortung für unerwünschte politische Entwicklung zuschreibt. Demnach ärgerte sich die US-Regierung über die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch bereits schon im Mai vergangenen Jahres, da man im US-Außenministerium über Einreiseverbote oder gar finanzielle Sanktionen gegen die Verantwortlichen nachdachte, so berichten es mehrere ehemalige US-Regierungsbeamte dem Nachrichtenmagazin der Spiegel. Ja, Frau Kneißl, das Ganze hat natürlich hier zu großer Empörung geführt in Deutschland, dass nun Angestellte einer NGO wie HateAid von den USA sanktioniert werden und mit einem Einreiseboot bestraft, sanktioniert werden. Wie schätzen Sie diesen Vorstoß der US-Regierung ein? Wir hatten es vorhin über Rechtsstaatlichkeit. Sind das noch rechtsstaatliche Prinzipien zum einen und zum anderen? Ist diese NGO HateAid auch durchaus dafür bekannt, Sanktionen gegen Bürger des eigenen Landes hier in Deutschland zu verhängen, beschweren sich jetzt auf der anderen Seite aber über Sanktionen aus den USA. Also ist das auch alles durchaus widersprüchlich, Frau Kneißl? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Ja, ich glaube, es gibt ein amerikanisches Sprichwort von wegen, der Bumerang fliegt und der Bumerang kommt zurück. Also ungefähr geht das. It flies and it comes back. Also der Bumerang geht an seinen Ausgangsort zurück und hier sind eben jene, die nun Krokodilstränen vergießen und sagen, ach wie schrecklich, die USA lassen uns nicht mehr einreisen. Ich glaube, denjenigen, den es wirklich hart getroffen hat, ist der ehemalige Kommissar der Europäischen Kommission, Thierry Breton, war früher auch, wenn ich mich recht erinnere, Infrastrukturminister Frankreichs oder sogar anderes Ministeramt hat er auch inne gehabt. Also jemand, der sich für unverwundbar und sakrosankt hielt. Thierry Breton ist ein recht selbstbewusster, um nicht zu sagen, äußerst eitler Mensch, der sich eigentlich immer dafür, immer glaubt, er sei auf der richtigen Seite der Geschichte und nun, ups, hat er ein Einreiseverbot in die USA und kann vielleicht nicht mehr sein Wintershopping in New York machen oder so oder nicht mehr zu bestimmten Konferenzen in die USA einreisen. Ich glaube, Thierry Breton ist hier ein höchst illustres Opfer, wenn man so will, oder Beispiel für diese Liste, was die von Ihnen genannten deutschen Moralapostel anbelangt, von HateAid und so weiter. Ich glaube, die Liste ist lang, da könnte man noch eine ganze Reihe draufsetzen. Ich persönlich halte überhaupt nichts von diesen Sanktionslisten. Ich bin ja auch auf solchen, weil Sie mich nach der Rechtsnatur gefragt haben. Grundsätzlich gilt die Jurisdiktion, also die Kompetenz eines Staates, sein Recht durchzusetzen, nur auf dem eigenen Staatsgebiet oder gegenüber eigenen Staatsbürgern, wenn sie sich im Ausland befinden und beispielsweise dann ausgeliefert werden oder wie auch immer. Was wir aber in der Praxis der USA sehen und mittlerweile auch in der Praxis der Europäischen Union, die einst die USA dafür immer heftig kritisierte, ist die Ausdehnung dieses Jurisdiktionsprinzips, das heißt die Extraterritorialität, also US-Recht gilt nicht nur in den USA, sondern US-Recht wird weltweit durchgesetzt. EU-Recht gilt nicht nur im EU-Raum, sondern EU-Recht wird dann ausgedehnt, beispielsweise in die Schweiz, auf einen Schweizer Bürger namens Jacques Beau, der eben dann mit EU-Sanktionen belegt wird und keinen Zugang mehr zu seinen Konten hat. Das ist eine Politik, die von grundsätzlich schon einmal im Widerspruch mit Rechtsprinzipien steht, so wie ich sie einst noch in meinem Jurastudium an der Universität Wien zwischen 1983 und 1987 lernte. Und ich erinnere mich an Zeiten, beispielsweise Anfang der 90er Jahre, als auch Völkerrechtsbüros in europäischen Außenministerien sich ganz klar aussprachen gegen US-Sanktionen gegen Libyen oder den Iran, weil sie sagten, die US-Behörden können nicht US-Recht auf Europäer ausdehnen, die beispielsweise Geschäfte machen in Libyen. Das war ein großes Thema in Italien, Österreich, Deutschland Anfang der 90er Jahre, als man in Libyen Geschäfte machte. Und mittlerweile ziehen aber hier alle in diese Richtung. Recht interessiert uns nicht mehr. Und ich habe mehrfach in unserem Podcast die EU einen rechtsfreien Raum genannt. Genau aus diesen Gründen setze ich persönlich keinen Fuß in die EU, weil ich hier keinerlei Vertrauen mehr in irgendwelche rechtlichen Instanzen habe. Ich habe gesehen, was einem Julian Assange widerfuhr. Und er war jetzt in Großbritannien zu dem Zeitpunkt noch EU-Mitglied, dann nicht mehr EU-Mitglied, aber wie dem auch sei, ob wir jetzt von Großbritannien sprechen oder von der Schweiz oder von den 27 EU-Staaten, rechtsstaatliche Prinzipien sind absolut aufgeweicht. Und wenn wir uns die jüngsten Entwicklungen ansehen, eben, wir haben es heute früh ausführlich diskutiert, Venezuela, dann mein Satz war, Abgründe tun sich auf. Ja, also wo wir da noch landen werden, ist mir unklar. Und es ist sehr wohl möglich, dass dieser digitale Krieg zwischen Washington und Brüssel, er wird ja auch als solcher schon bezeichnet, das ist nicht meine Wortwahl, Digital Warfare, das ist mittlerweile ein gebräuchliches Vokabel in US-Kreisen, dass dieser Digital Warfare noch viel größere Ausmaße annehmen wird. Also davon gehe ich mal aus. Ich würde auch nicht ausschließen, dass europäische Firmen in naher Zukunft ziemlich, sage ich mal, nackt dastehen werden, wenn sie ihr Microsoft Office-Programm nicht mehr updaten können. Oder wenn wenn diverse iPhone-Apps nicht mehr funktionieren. Das alles können an sich die Big Tech zwischen Delaware und Texas jederzeit abstellen. In Russland hat sich über die letzten 3-4 Jahre so etwas wie eine gewisse digitale Souveränität entwickelt. In China besteht sie. Man kann diese nun kritisieren. Mit der großen Firewall, also der neuen großen Mauer, die rund um China existiert, nicht zum Abwehr von irgendwelchen zentralasiatischen Mongolenstämmen, sondern zur Abwehr von Einmischung von US-Konzernen. Ja. Aber in Russland ist diese digitale Souveränität im Gange. Ich glaube, da wird es im Laufe dieses Jahres auch noch zu größeren Veränderungen kommen. Und wir haben zwischen Brüssel und Moskau einen regelrechten Krieg im Gange, wenn es um dieses Digitale geht. Und da sind diese jüngsten Einreiseverbote, glaube ich, nur der Auftakt. Und das bin nicht nur ich, die das sagt. Das sagen mittlerweile auch ein paar, die sich sozusagen aus den feigen hinteren Reihen vortrauen. Die sagen, Europa ist digital absolut nackt.
Ja, Frau Kneißl, dann machen wir auch gerne mal weiter mit den geopolitischen Entwicklungen und blicken nach Nahost, denn dort stehen die Zeichen nicht gerade auf Frieden, denn der iranische Präsident hat jetzt in dieser Woche neue Angriffsdrohungen von Donald Trump verurteilt und eine harte, bedauerliche Reaktion auf jede weitere Aggression angekündigt. Trump droht Iran bei einer weiteren Aufrüstung des Atom- und Raketenprogramms mit massiven Militärschlägen. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu drängt Trump seit Wochen und Monaten auf neue Angriffe gegen Iran. Der iranische Generalstab erklärte die Streitkräfte für voll einsatzbereit und warnt vor überwältigender Gewalt bei erneuten Angriffen. Der iranische Präsident bezeichnete den Iran als im Krieg mit Europa und Israel. Frau Kneißl, wie sind da Ihre Neujahrseinschätzungen hinsichtlich dieser Entwicklungen in Nahost zwischen Iran, Israel und den USA?
Lassen Sie mich hier ein Wort gebrauchen, das in der US-Politik immer wieder verwendet wurde, nämlich unfinished business. Ich kenne diesen Begriff aus der Bush-Regierung 2003, als Bush-Sohn sozusagen damit auch Politik machte und sein damaliger Vizepräsident Dick Cheney, der im Vorjahr verstarb, das auch immer wieder so bezeichnete, nämlich was Vater Bush 1991 begonnen hatte mit seinem Kriegsfeldzug gegen Saddam Hussein im Jahr 1991-92, wo man aber damals vor einem Regime-Change in Bagdad Abstand nahm. Man wollte sozusagen nur Kuwait befreien, unter Anführungszeichen. Das wurde dann 2003 umgesetzt, weil es war ja unfinished business. Ja. Dieses Wort habe ich aus jener Zeit fest im Hinterkopf. Und das ist auch der Begriff, der mir hier in den Sinn kommt, wenn ich die Reden mir anhöre, die auf der Silvesterparty von Trump und von Netanyahu gemacht wurden, nämlich so nach der Devise, wir gehen jetzt in die zweite Runde. Also Iran ist unfinished business. Trump nannte ihn ja Mitte Juni den 12-Tages-Krieg. Let's call it the 12-Day War. Sagen wir mal, es ist vorbei. Also ich hatte den Eindruck, dass die Regierung Trump im Juni letzten Jahres, als wir alle doch uns die große Frage stellten, kommt es jetzt zum großen Armageddon, zum großen nuklearen Showdown, dass Trump damals noch die Reißleine zog, dass man aber hier vielleicht unter Druck von Netanyahu, ich weiß es nicht, oder vielleicht ist es Druck aus den eigenen Reihen, vielleicht ist es auch Trumps innere Überzeugung, das kann ich nicht klar beantworten, aber ich habe den Eindruck, dass Trump auf seiner Agenda hat, Iran, das ist unfinished business, sozusagen. Wir haben den mal gründlich eingeheizt im letzten Juni, aber die haben immer noch keinen Regime Change. Ja? Und wir wollten ja eigentlich einen Regime Change. Und hier gibt es so völlig bizarre Versuche, doch glatt den seit 1979 in Washington befindlichen Sohn des letzten Schahs vielleicht doch wieder nach Teheran zurückzuschicken. Also das ist nun, erlauben Sie mir, die wirklich bekloppteste Form von Außenpolitik, die man hier machen kann, weil man will sozusagen auch hier eine Opposition aufbauen. Erinnern wir uns, das wurde im Irakkrieg 2003 ähnlich gemacht. Also da gab es gewisse Figuren, Persönlichkeiten waren das nicht, die den Irak 20, 30 Jahre zuvor verlassen hatten und die dann zu den Einflüsterern in Washington wurden, um Saddam Hussein wegbombardieren zu lassen. Und seit Jahr und Tag hat man ähnliche Bemühungen gegenüber dem Iran. Ich sage nicht, dass ich den Iran kenne, aber ich glaube, ich habe den Iran mehr bereist und mich mit mehr dort aufgehalten als viele dieser sogenannten Iran-Experten, egal ob sie in Washington, Brüssel oder wo auch immer sitzen. Und es gibt im Iran nicht so etwas wie eine Opposition, die man sozusagen aus dem Untergrund her hier einsetzen könnte. Die gibt es nicht. Es gibt sehr viele unzufriedene Menschen, die gerade mit der wirtschaftlichen Situation seit Jahr und Tag äußerst unzufrieden sind. Das hat mittlerweile diese Regierung auch begriffen, nicht nur diese. Das gab in der Vergangenheit immer wieder gewisse Lockerungen. Dann hat man wieder stärker Druck gemacht. Mittlerweile ist man aber, würde ich mal sagen, hat man sich im Iran von Nebenschauplätzen wie Sittenpolizei, Kopftuchzwang, Hundeverbot und so weiter, das sind alles dämliche Nebenschauplätze, man hat sich von diesen wieder zurückgezogen. Man versucht sich auf die echten Hauptschauplätze zu konzentrieren. Und für die Bevölkerung im Iran ist der Hauptschauplatz, und ich würde sagen, nicht nur für die Bevölkerung im Iran, das gilt genauso für die Franzosen und viele andere, es ist die Kaufkraft. Es ist, was kann ich mir leisten, wie kann ich meine Familie ernähren, wie hoch sind die Unigebühren etc. etc. Es ist die Rückkehr der Question sociale, der sozialen Frage, die zu allen Zeiten in der jüngeren Geschichte zu Revolutionen führte. 1789, 1848, 1917. Also Revolutionen wurden gemacht, weil die Menschen nach Brot riefen. Und im Iran haben wir eine riesige Wirtschaftskrise. Wir haben diese aber auch in vielen europäischen Staaten. Wenn Sie heute Umfragen machen, das Thema Migration ist wirklich in den Hintergrund gerückt. Und ich habe das schon vor Jahren gesagt, dass was die Menschen mehr interessiert, ist eigentlich, was bekommen sie für ihre 100 Euro Einkauf? Ja? Wie weit können sie ihren Kindern eine Zukunft versprechen? Ja? Das heißt, wir haben überall auf unserem Erdball eigentlich eine Rückkehr der sozialen Frage. Und die kann man nicht nuklear lösen.
Ja, und Frau Kneißl, zum Abschluss unseres heutigen Podcasts kommen wir mal noch auf eine Region zu sprechen, beziehungsweise auf ein Land, über das wir hier, glaube ich, noch nie gesprochen haben. Es geht nämlich um Somaliland. Das ist ein von Somalia abgespaltenes Gebiet, das bislang von keinem UN-Mitgliedstaat formell anerkannt wurde. Es hat sich 1991 von Somalia abgespalten und Israel hat jetzt am 26. Dezember als erstes Land offiziell Somaliland als unabhängigen Staat anerkannt. Somaliland liegt am Eingang zum Roten Meer und an der wichtigen Schifffahrtsroute Bab el-Mandeb, über die ein Großteil des globalen Handels verläuft. Israel könnte somit seine Präsenz in dieser sicherheitspolitisch sensiblen Region stärken. Die Nähe zu Jemen und den Houthi-Rebellen könnte Israel auch dabei helfen, regionale Bedrohungen und den iranischen Einfluss besser zu beobachten. Die Anerkennung passt auch zum Ausbau diplomatischer Beziehungen mit Staaten am Horn von Afrika, ähnlich wie bei früheren Normalisierungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten. Somalia wiederum verurteilt den Schritt als Angriff auf seine Souveränität. Auch die Afrikanische Union, die Arabische Liga und viele nicht-europäische Staaten lehnen die Anerkennung ab, weil sie die territoriale Integrität respektieren und eine Zerschlagung bestehender Staaten vermeiden wollen. Und auch militante Gruppen wie die Houthi-Milizen haben bereits erklärt, dass jede israelische Präsenz ein militärisches Ziel sei. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie auf diese geopolitisch heiße Region und die Lage dort? Was steckt da Ihrer Ansicht nach dahinter?
Es ist ein sehr perfides, aber aus israelischer Sicht natürlich strategisch ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ein Schachzug, den die Israelis hier machen, der viele interessante völkerrechtliche Artikel schaffen könnte. Aber ein völkerrechtlicher Artikel bringt uns hier nicht weiter. Aber lassen Sie mich trotzdem das Völkerrecht, das sehr Schwache, kurz vielleicht heranziehen, um mit unseren Zuhörern das auch ein bisschen klarer noch einzuordnen. Was ist Anerkennung? Anerkennung ist an sich nicht etwas Entscheidendes im Völkerrecht. Also es gibt zwei Denkschulen. Es gibt jede Denkschule, die sagt, die Anerkennung ist etwas rein Deklaratives, also rein ein Formalakt, der aber keine praktischen Konsequenzen hat. Und es gibt eine andere Denkschule, die meint, das sei konstitutiv, also das würde wirklich etwas bewirken. Wann entsteht ein Staat? Ein Staat entsteht, wenn er ein Territorium hat, das er kontrolliert, wenn er eine Bevölkerung hat, die sich auf diesem Territorium zugehörig fühlt und wenn eine Staatsgewalt besteht, die eben Rechte durchsetzen kann, dann ist ein Staat existent. Nehmen wir den vielleicht bekanntesten und brisantesten Fall unserer zeitgenössischen Geschichte, dann ist das Taiwan. Ja, Also Taiwan wurde von einer Handvoll Staaten anerkannt. Aber Taiwan, ich glaube, das kann man nicht in Abrede stellen, existiert. Ja. Made in Taiwan. Das ist die Mehrheit der wesentlichen Computerhalbleiter. Ja. Nur Taiwan wird von der Volksrepublik China beansprucht und dort sind im Moment auch wieder ziemlich große Manöver im Gange. Also jeder Staat, der Taiwan anerkennt, das sind einige, aber wie gesagt eine Handvoll, kriegen große Probleme mit der Volksrepublik China und deswegen machen es die anderen nicht. Aber das Ganze tut jetzt nicht viel zur Sache. Nehmen wir ein Land wie Nordzypern, wurde nur von der Türkei anerkannt, ja, in der Abspaltung aus den frühen 70er Jahren. Nordzypern, es werden dort Wahlen abgehalten, es existiert, kostet die Türkei viel Geld, dieses Nordzypern, aber ist deswegen Nordzypern sozusagen wirklich ein Staat oder nicht, steht auf einem anderen Papier. Ich setze hier jetzt nur Fragezeichen, ich möchte das alles nicht final beantworten. Und wenn es sich um Somaliland nun handelt, erinnern wir uns, Trump hat vor einigen Monaten gesagt, auch er könnte sich vorstellen, Somaliland anzuerkennen. Also da ist mehr in Bewegung als jetzt nur Israel, das sich einen Fuß in die Tür vom Horn von Afrika setzen möchte. Sie haben in Ihrer Eingangsfrage das für uns alle sehr klar skizziert, wie geostrategisch bedeutsam diese Region ist. Hier vielleicht auch eine Anmerkung, als die Volksrepublik China ihre erste ausländische Militärbasis errichtete, tat sie das im nahegelegenen Djibouti, weil wer sozusagen dort einen Fuß in der Tür hat, der kontrolliert, wie Sie richtig gesagt haben, wichtige Teile des globalen Handels. Diese Weltregion wird von französischen, britischen, US-amerikanischen, chinesischen und nun auch mittlerweile israelischen Militärs sehr hofiert und war auch zu Zeiten des Kalten Krieges ein wesentliches Schlachtfeld, ja, der Auseinandersetzung. Also Somaliland-Anerkennung durch Israel löst nun sehr, sehr starke Proteste aus, zu Recht. Erdogan, Jemen, die Arabische Liga, alle haben sich dazu geäußert. Israel wird sich wenig drum scheren. Accomplished facts on the ground, also Politik der vollendeten Tatsachen. Das Ganze wird wahrscheinlich ein neues Gewicht bekommen, wenn auch Washington sich dazu hinreißen lässt, Somaliland anzuerkennen. Also das würde ich nicht ganz ausschließen. Und mittlerweile haben wir in der Region auch einen zusätzlichen anderen Brandherd noch. Das ist im Jemen sind sich mittlerweile richtig ins Gehege gekommen, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die hier ursprünglich gemeinsam an einem Strang zogen, nun unterschiedliche Gruppen im Jemen unterstützen. Also diese gesamte Region ist von alten und neuen Konfliktherden gekennzeichnet. Was bedeutet das für die Menschen? Nichts Gutes. Also, dass wir eine gewaltige somalische Diaspora haben, in weiten Teilen, also Schweden hat eine gewaltige somalische Diaspora mit all den Problemen. Minnesota war in den letzten Wochen ständig in den Medien, weil auch dort sich eine große somalische Diaspora befindet und die oftmals mit einem Fuß im Kriminal steht. Wir haben Menschen auf der Flucht, wir haben Hungersnöte, wir haben Chaos, wir haben Kriegsgeschäfte. Und dieser Schritt der Anerkennung, ich sage jetzt mal als jemand aus dem Völkerrecht, hat eigentlich keine großen Konsequenzen. Aber andererseits ist es sehr bezeichnend, warum Israel jetzt zu diesem Zeitpunkt dort Fuß in der Tür haben will.
Ja, es ist bezeichnend auch für die Situation, in der wir uns global befinden. Aber dennoch ist es natürlich in erster Linie, geht es um Geostrategie, um Geopolitik. Und ja, Frau Kneißl, mit dieser finalen Einschätzung von Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich für diesen ersten Podcast im neuen Jahr. Es bleibt weiterhin heiß, es bleibt weiterhin dystopisch. Und ja, ich wünsche Ihnen jetzt, Frau Kneißl, ein geruhsames Wochenende. Ich hoffe, dass sich bei Ihnen zumindest, was die Lage dort in Riazan angeht, vielleicht ein wenig Ruhe einkehrt. In Russland sind ja noch Feiertage, ich glaube noch 10 weitere Tage, geht dort gar nichts. Ich wünsche Ihnen, Frau Kneißl, dass Sie jetzt trotz dieser widrigen Umstände gut ins neue Jahr kommen, die Feiertage genießen können und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zusammenfinden.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben, Ihnen und Ihrer jungen Familie ein gutes, gutes neues Jahr und viele weitere Jahre, die folgen mögen. All unseren Zuhörern wünsche ich Gesundheit und hoffe, dass wir uns noch sehr, sehr oft hören können, dass das Leben uns das ermöglicht. Ich hatte an sich vor, es hier ruhiger zu halten, aber ich bin unter anderem mit meinen Immigrationspapieren auch beschäftigt und muss am Montag wieder zur Immigrationsbehörde, damit ich meinen Aufenthaltstitel entsprechend weiterführen kann. Also wie gesagt, das alles sind so die Dinge, mit denen man sich auch beschäftigt. Und da haben viele, viele leider eine völlig falsche Wahrnehmung, was meine Person anbelangt. Aber das ist so, das kann man nicht ändern. Wir machen unsere Arbeit weiter. Und ich danke all unseren Zuhörern für den Zuspruch, den wir immer wieder erhalten. Und wünsche uns einfach nur Grund zur Zuversicht, trotz dieses ersten Podcasts, der leider nicht von Zuversicht geprägt sein kann.
Ja, auch das wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauer, Zuversicht, Hoffnung, es wird nach vorne gehen, zumindest auch für uns hier in diesem Podcast, da bin ich mir ganz sicher. Und jetzt wünsche auch ich Ihnen einen guten Start, liebe Zuschauer, in das neue Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen und ich freue mich, wenn Sie dann auch nächste Woche wieder zuschalten zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.